Zum Glück fehlt mir was. Zum Glück fehlt mir nichts. Anfang dieses Jahres wurde in einem österreichischen Internetforum gefragt, was fehlt Ihnen zum Glück? Und da kamen verschiedene Antworten. Was fehlt Ihnen zum Glück? Einer hat geschrieben, ach vieles. Job, Freunde, Freundin. Jemand anderes, ein Millionenerbe oder zumindest ein Kanzlergehalt. Jemand anderes, ich schätze mal, waren vielleicht frisch gebackene Eltern, haben geschrieben, was fehlt zum Glück? Schlaf, jede Menge Schlaf. Dann hat jemand geschrieben, mein jüngerer Bruder hat Krebs im Endstadium. Nur ein Wunder könnte ihn retten. Das wäre Glück für ihn, für mich, für alle, die ihn gern haben. Was fehlt Ihnen zum Glück? Ein Single hat geschrieben, zum Glück fehlt mir eine Frau. Und darauf antwortete ein anderer, wenn du wüsstest, liebe Grüße, ein verheirateter Mann. Die Werbung, die lebt ja natürlich genau von diesem Thema, zum Glück fehlt dir was. Zum Glück fehlt dir das neue Smartphone, das neue Auto, die Kreuzfahrt, der Karrieresprung. Zum Glück fehlt dir der Lottogewinn. Und das Allensbacher Institut für Demoskopie hat eine interessante Studie veröffentlicht. Sie haben die Menschen gefragt in Deutschland, sind sie glücklich? Und das ist eine interessante Beobachtung, dass seit den 1950er Jahren die Anzahl der Menschen, die glücklich sind, gleich geblieben ist. Es ist nämlich ungefähr 30%. 30% haben gesagt, ich bin glücklich. Also weniger oder 30%, weniger als ein Drittel der Deutschen, die Menschen, die in Deutschland leben, so muss man sagen, bezeichnet sich als glücklich. Und das führt dann zu der Frage, ja, was ist denn eigentlich Glück? Da unterhalten sich ein Franzose, ein Amerikaner und ein Russe genau über diese Frage, was ist Glück? Und der Franzose sagt, eine schöne Frau, ein schönes Essen, ein guter Rotwein, das ist Glück. Der Amerikaner sagt, ein endloser Highway, eine Harley Davidson, strahlend blauer Himmel, das ist Glück. Und der Russe sagt, wenn es klingelt und zwei Männer stehen mit schwarzen Lederjacken, Sonnenbrillen, Handschuhen vor der Tür und fragen, bist du Andrei Mironov? Wenn du dann sagen kannst, nein, der wohnt im Hause gegenüber, das ist Glück. Zum Glück fehlt mir was. Das ist ja heute Morgen unser Thema. Zum Glück fehlt mir was. Was fehlt uns denn zum Glück? Und da hat Jesus einmal eine sehr überraschende Antwort gegeben. Wie wird ein Mensch wirklich glücklich? Und zwar, Jesus steht auf dem Berg der Seligpreisungen, so wird er heute genannt, am Nordufer des See Genezareth. Und um sich herum hat er seine Schüler geschart, seine Jünger und in einer gewissen Entfernung auch noch andere Menschen. Und dass Jesus gerade auf einem Berg steht und auf einem Berg seine Botschaft weitergibt, das ist kein Zufall. Das sind auch nicht nur praktische Gründe, weil man da sozusagen von der Akustik her das besser dann machen kann, so wie er eben auch hier von der Kanzel das besser ist, so den Überblick zu haben. Sondern es hat noch tieferen Grund, und zwar, wenn man ins Alte Testament schaut, dann sieht man, dass Gottes Begegnungen vorwiegend oder ganz oft auf einem Berg passieren. Deswegen hat mal jemand gesagt, dass Berge sind die bevorzugten Landeplätze des Heiligen Geistes. Und dann sind die Menschen da und sie hören, was Jesus sagt. Und während ihr das erzählt, da sagen die Leute auf einmal, ach so ist das. So ist es also, wenn man Jesus nachfolgt, ein Jünger von Jesus wird, wenn man nicht nur ein Bewunderer ist, sondern wenn man jemand ist, der wirklich mit Jesus geht, ihm nachfolgt. Das haben wir gar nicht gewusst. So ist das also. Und dann eben, dann kommt Jesus und sagt und nennt sozusagen diese sogenannten Seligpreisungen. Eigentlich, wenn man das liest, sind es eigentlich 9 Seligpreisungen, aber die letzte, die ist quasi so eine Doppelung. Und deswegen hat sich die Rede durchgesetzt von den 8 Seligpreisungen. Selig sind die geistlich Armen, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen, die Menschen reinen Herzens, die Friedenstifter und die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und jetzt merken wir, dass das, was hier Jesus erzählt, etwas ganz anderes ist, als das, was wir normalerweise mit Glück verbinden. Es geht hier nicht sozusagen um irgendein Glück, das mir unberechenbar in den Schoß fällt oder dem ich mein Leben lang hinterherlaufe, sondern es ist etwas, was Gott denen schenkt, die an ihn glauben, die mit ihm unterwegs sind. Und deswegen könnte man auch bei jedem dieser Seligpreisung auch anstatt sagen, selig sind, könnte man auch sagen, gesegnet sind oder hoch zu preisen sind. Oder gratulieren kann man denen, beglückwünschen kann man denen, die und so weiter. Dann aber stelle ich mir vor an dieser Stelle, dass die Leute innehalten und dass die Leute unruhig werden. Und dass sie sagen, wie bitte? Herzlichen Glückwunsch denen, die geistlich arm sind. Herzlichen Glückwunsch denen, die Leid tragen. Herzlichen Glückwunsch denen es schlecht geht, die verfolgt werden. Das ist doch eigentlich das Gegenteil von dem, was wir normalerweise sagen. Wir sagen doch normalerweise herzlichen Glückwunsch, wenn es dir gut geht. Herzlichen Glückwunsch, wenn du gesund bist. Herzlichen Glückwunsch, wenn du erfolgreich bist. Herzlichen Glückwunsch, wenn die Leute dich bewundern. Wie kommt Jesus zu solchen Glückwünschen? Möchte er nur provozieren? War das der Reserve locken? So wie jener englische Philosophieprofessor, ich habe von dem gelesen, dieser Philosophieprofessor, der hatte die Aufgabe, Studenten, die sich beworben haben, in seinem Fachbereich vorher in einem Gespräch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu testen, ob sie geeignet sind für das Studium. Und als Philosoph muss man ein bisschen kreativ sein, auch ein bisschen ungewöhnlich denken können, und dann hat er die Studenten vor ganz skurrile Situationen gestellt. Es konnte zum Beispiel vorkommen, dass ein Student gekommen ist in sein Sprechzimmer. Der Professor saß dort auf dem Stuhl, vor sich eine Zeitung, Gesicht hat man nicht gesehen. Und dann hat dieser Professor nur hinter der Zeitung vorgerufen, surprise me, überraschen Sie mich. Die meisten Studenten, die waren dann so verwirrt, dass sie dann eben wieder rausgegangen sind und gedacht haben, komischer Typ. Surprise me, überrasche mich. Es wird erzählt, ein Student nahm ein Feuerzeug und hat die Zeitung angezündet. Und der wurde genommen. Aber ich glaube, dass es bei diesen Seligpreisungen nicht darum geht, zu provozieren, sondern es geht um etwas viel, viel Tiefgründigeres. Es geht darum, dass Jesus einfach in kurzen Sätzen beschreibt, wie ist es, wenn man als Jünger von Jesus lebt. Er beschreibt, wie das ist, mit ihm zu leben, wenn man alles andere hinten anstellt, und er sagt, so sieht das aus. Und er macht deutlich, nur so, nur dieses Leben hinter mir her, das ist das Leben, das euch am Ende wirklich glücklich, tief zufrieden und glücklich und gesegnet macht und das am Ende wirklich eine Zukunft hat. Und nun kann man diese Glückwünsche inhaltlich unter 2 große Überschriften zusammenfassen. Und zwar, die eine Gruppe dieser Glückwünsche könnte man sagen, Glückwunsch an alle, die es nicht selbst schaffen. Glückwunsch an alle, die es nicht selbst schaffen. Und die zweite Gruppe könnte man sagen, Glückwunsch an alle, die alles wagen. Die alles wagen. Erstens also schauen wir uns die erste Gruppe an. Glückwunsch an alle, die es nicht selbst schaffen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die geistlich Armen, nicht wie mal ein Grundschüler gesagt hat im Religionsunterricht, selig sind die armen Geistlichen, sondern selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber auch da schon, da müsste man sofort sagen, stopp, stopp, stopp. Geistlich arm soll ein Glückwunsch sein? Wünscht man sowas jemand? Würden Sie jemand wünschen, ich wünsche dir, dass du geistlich arm bist? Das klingt doch nach Niederlage. Das ist doch kein lohnendes Ziel. Aber wenn Jesus das meint, dann wurde er oft missverstanden. Es heißt hier nicht, das ist ganz wichtig, es heißt hier nicht, selig sind die geistig Armen. Also die sozusagen, die in puncto Intelligenz eher minder bemittelt sind. Es geht nicht um die geistig Armen. Es geht auch nicht um die materiell Armen einfach. Denn dann hätte bei Jesus ein reicher Zachäus, ein studierter Nikodemus, ein wohlhabender Josef von Arimathea keine Chance gehabt. Was heißt also geistlich arm? Meint jetzt also Leute, die vielleicht in Religion eine 4 hatten oder die aus einem nicht religiösen Elternhaus kommen? Ich denke, das alles ist damit nicht gemeint, sondern er spricht damit etwas ganz anderes aus. Sondern er sagt, beglückwünschen möchte ich die Menschen, die mit leeren Händen vor Gott stehen. Und die wissen, das Wichtigste, was mir fehlt, ist eigentlich die Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Aber ich kann diese Beziehung nicht selber herstellen. Ich habe nicht die Mittel und die Möglichkeiten, irgendwie diese Beziehung wiederherzustellen. Geistlich arme Menschen sind die, die sind bewusst, ich bin ein Mensch. Und ich habe menschliche Möglichkeiten, aber ich schaffe das nicht von mir aus, diese Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen. Da muss ich mir helfen lassen, da muss ich mich beschenken lassen, da brauche ich Gottes Gnade und Eingreifen. Ich schaffe das nicht von mir aus. Ich schaffe das nicht von mir aus. Das war ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis von Martin Luther. Dass wir Gott nichts zu bieten, nichts zu bringen haben, nichts vorzuschreiben haben. Noch auf dem Sterbebett soll er gesagt haben, wir sind Bettler. Mit leeren Händen. Das ist wahr, wir sind Bettler. Das heißt, glückselig sind die, die wissen, ich brauche Gott und seine Hilfe. Und das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche sozusagen runterbrechen. Ich brauche Gottes Hilfe. Das kann man jetzt geistlich sehen, das kann aber auch emotional, physisch angewendet werden. Ich brauche Gott. Ich schaffe das nicht mit meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich kann nicht selbst von meiner Sucht loskommen. Ich kann das nicht vergessen, was dieser Mensch mir einmal angetan hat. Ich kann nicht meinen Sohn, meine Tochter, meine Enkel vor falschen Wegen bewahren. Ich kann nicht diese Beziehung retten. Glückwunsch an alle, die es nicht selbst schaffen. Und dann kommt ein ganz ähnliches. Glückselig sind die Hungern dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist auch letztendlich diese Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Diese Gerechtigkeit Gottes, die, dass ein Mensch sagt, ich möchte eigentlich das erleben, Gottes Gerechtigkeit, dass Gott heil macht, auch mich heil macht, dass ich auch das erfahre, ja, Gott vergibt mir meine Schuld, ich bin mit ihm wieder im Reinen. Aber ich merke, es gibt keinen Weg als den, dass ich zunächst merke, ich kann das nicht aus eigener Anstrengung. Und dass wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du meinem Herzen zuhörst und dass du meine Schreie hörst nach Hilfe und dass du das siehst, dass ich das nicht selber schaffe. Und dass ich dann sage, Jesus, ja, nimm das weg, was mich trennt, vergib meine Schuld, reinige mich, schenk mir deine Gegenwart, deinen Frieden, deine Liebe, schenk mir deine Gnade. Liebe Gemeinde, wer diesen Weg beschreitet, der wird etwas Interessantes feststellen. Der wird nämlich feststellen, Gott zu brauchen, mit Gott, mit Jesus quasi sozusagen zusammenzuarbeiten, das macht im tiefsten Sinne glücklich. Wenn ich einfach merke, ich bin nicht selber meines Glückes Schmied und ich muss nicht zusehen, wie sich meine wackeligen Pläne quasi ins Unglück verwandeln. Und deswegen ist das eine gute Nachricht heute Morgen für alle diejenigen, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind und die vielleicht sagen, ich kenne da einige Christen, die sind immer so begeistert vom Glauben. Und die scheinen sich auch so gut auszukennen, aber ehrlich gesagt, ich bin noch gar nicht so weit. Und ich weiß manchmal gar nicht so genau, was ich von all dem halten soll. Ich stehe hier vor Gott mit leeren Händen. Wenn das auf Sie, wenn das auf dich zutrifft, dann Daumen hoch. Herzlichen Glückwunsch. Dann sind das gute Voraussetzungen, ganz gute Voraussetzungen, um Jesus kennenzulernen, ihm näher zu kommen, nämlich zu wissen, ich habe von mir aus das Gott nichts zu bieten, aber er kommt auf mich zu und er schenkt mir das, was ich brauche. Er wird mir auch helfen, diesen Zugang zu finden. Das ist das erste Gruppe, ich mache ja immer nur einen Teil, nicht alle einen Teil. Glückwunsch an alle, die es nicht selbst schaffen. Die zweite Serie, die könnte man zusammenfassen unter Glückwunsch an alle, die alles wagen. Glückselig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Da wird das deutlich, Glaube ist immer ein Wagnis. Und Jesus ruft uns heraus in ein Wagnis, ein ganz besonderes Wagnis. Er sagt, wage es einmal, barmherzig zu sein. Wage es einmal, mitleidig, mildtätig zu sein. Hab den Mut, loszulassen, andere zu beschenken, auch wenn du im Recht bist. Wage Barmherzigkeit, wo andere Menschen an dir schuldig geworden sind. Und auch da, wo andere aufgegeben werden als hoffnungslose Fälle. Wage mal dein ganzes Herz, deine Liebe und Gott zeigt dir, du wirst nicht zu kurz kommen. Vielleicht kennen einige diesen Film, das Glücksprinzip. Sein kleiner Junge, der sieht, wie übel es in der Welt zugeht, diese ganze Kälte und Not in dieser Welt. Und er überlegt sich, was kann man eigentlich dagegen machen? Und dann ist seine Idee, wenn jemand etwas Gutes erfährt von jemand anderes, dann soll er sozusagen drei anderen Leuten wiederum auch was Gutes tun. Und das ist dann sozusagen so eine Art Schneeballeffekt im positiven Sinne. Das kann man sagen, na gut, ein Film, ein Traum auf der Leinwand, aber nein, das ist Gottes Wirklichkeit. Jesus, er schenkt uns sein ganzes Herz, seine ganze Barmherzigkeit, sein ganzes Leben. Am Kreuz macht er deutlich, er setzt alles für uns ein. Und wie wäre es da, wenn wir uns auf dieses Experiment einlassen, das Glücksprinzip der Barmherzigkeit Jesu? Ein Lob erhalten, dreimal ein Lob weitergeben. Eine dankbare Geste erhalten, daraus drei machen, aus einer hilfreichen Tat drei machen, dann ist es kein Film mehr, sondern gelebte Barmherzigkeit. Glückwunsch an alle, die alles wagen. Das gehört auch zur siebten Seligpreisung. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das heißt, glückselig sind die, die auf Frieden ausgerichtet sind. Nicht auf Recht haben, nicht auf Ellenbogen, auf Krawall, nicht auf das Recht des Stärkeren. Das heißt, mitten im Unfrieden am Arbeitsplatz. Du darfst ein Friedensstifter sein, der versucht, die Wogen zu glätten. In den Zerrüttungen, die durch Familien gehen. Du sollst ein Friedensstifter sein, der versucht, Brücken der Versöhnung, der Verständigung zu bauen. Auch in der Schulklasse, wo vielleicht die Mehrheit einen Klassenkameraden ausgrenzen, mobben. Friedensstifter, Brückenbauer darfst du sein. Es ist ein Wagnis. Ein Wagnis ist es deswegen, weil natürlich klar unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Und deswegen heißt auch einmal in der Bibel, soweit es irgend möglich ist und an euch hängt, habt Frieden mit allen Menschen. Die Bibel ist realistisch, es wird nicht immer gehen. Aber so viel irgend möglich ist und so viel an euch liegt, lebt mit den Menschen im Frieden. Und vor allem auch da, wo es schwierig ist, wir können dafür beten, dass Gott einen Menschen anspricht, anrührt, in seinem Herzen, seinem Gewissen, dass harte Herzen weich werden. Und dann kommt noch Glückswunsch an alle, die alles wagen. Glückselig sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Jetzt behaupte ich mal, dass wir das aus eigener Erfahrung so kaum kennen. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, um des Glaubens willen verfolgt werden. Vielleicht in Ansätzen. Kann sein, dass wenn jemand sich irgendwie mit Arbeitskollegen unterhält und dann vielleicht irgendwie erzählt und übrigens, ja, Sonntag war ich im Gottesdienst oder ich arbeite in der Kirche mit, dann kann sein, es kommt vielleicht ein komischer Kommentar, irgendein Lächeln. Vielleicht erlebt der eine oder andere auch das in der Familie, im Bekanntenkreis, dass er da quasi so eine Art Spießrutenlaufen machen muss. Und trotzdem sage ich mal, ich vermute, wir erleben längst nicht das, was andere Christen in vielen Teilen dieser Welt erleben. Unselige Christen, die müssen befürchten, dass wenn sie irgendwo hingehen in eine christliche Versammlung, dass irgendwann die Tür aufspringt und dann kommt irgendwie eine Horde von Leuten herein und sie haut sie nieder oder sie nimmt sie in Gewahrsam ins Gefängnis. Und wenn man sich das überlegt, für so einen Menschen, der unter solchen Bedingungen lebt als Christ, für so einen Menschen, da ist dieser Satz hier ein Rettungsanker. Weil er sich dann sagen kann, okay, so schmerzhaft das ist, so ungerecht wie das ist, so schlimm wie das hier ist, es ist kein Systemfehler. Es ist nicht, weil wir daran schuld sind, sondern es ist nur ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Jesus hat das schon damals gesagt. Das kann vorkommen, um seinetwillen Nachteile zu haben, verfolgt zu werden. Aber er sagt trotzdem, auch dann, gerade dann, selig seid ihr, denn ich bin an eurer Seite. Liebe Gemeinde, das Leben als Jünger von Jesus, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Da gibt es Dinge, das ist sehr schön, spannend, witzig, unterhaltsam, herausfordernd. Es kann aber auch anstrengend sein, traurig, schmerzhaft. Egal wie es ist, dieses Leben, sagt Jesus, dieses Leben mir nach, das ist dieses Leben, das euch wirklich am Ende wirklich erfüllt und glücklich macht und zu gesegneten Menschen macht. Dieses Leben ist das, was wirklich euch das schenkt, was ihr nirgends in dieser Welt findet. Glückselig sind die, die wissen, ich brauche Gott, ich brauche Jesus, ich brauche ihn. Glückselig sind die, die aber um meinetwillen auch das alles wagen. Die sagen, ich wage das, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit und so weiter, die mir nachfolgen. Wir sind nicht geboren, um zu sterben, sondern geboren, um zu leben. Und zwar hier, heute, in dieser Welt und nach dem Tod einmal in Gottes neuer Welt. Und deswegen, nimm diese Glückwünsche von Jesus an, nimm diese Glückwünsche in dein Herz auf und nimm sie in deinen Alltag mit. Nach dem nächsten Lied werde ich dann kurz sagen, wie wir das ganz praktisch an der einen oder anderen Stelle nachher auch umsetzen können. Und alle Beglückwünschten sagen Amen.